Auch ich sage ein herzliches Grüß Gott und wünsche einen guten Montagmorgen, eine gute Fortsetzung der Woche, die ja gestern mit dem Sonntag begonnen hat. Und ja, auch viel Kraft für eine solche Woche, die ja auch sehr voll gefüllt ist und von allen dann auch entsprechend ja etwas fordert an Hörbereitschaft, an Mitgehen, an Sprechbereitschaft und so weiter. Ja, wir haben es an den Vormittagen mit David zu tun, hauptsächlich mit David und Personen, die ihm begegnet sind an seinem Weg, und dann jeweils in der zweiten Hälfte am Vormittag auch Themen. Heute Morgen geht es vor allem um einführende Themen, einen bibelkundlichen Überblick über David innerhalb der Samuel-Bücher beziehungsweise am Beginn des ersten Königebuches, und dann eine grundsätzliche Einheit zur Frage des Schriftverständnisses und dann auch noch einiges zu den Einleitungsfragen, aber dazu im Einzelnen dann später. Bevor wir einsteigen, wollen wir stille werden und beten. Lieber himmlischer Vater, es hat dir gefallen, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du dich in deinem Wort offenbarst. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir dein Wort immer wieder aufs Neue hören. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir dein Wort angemessen verstehen, auslegen und weitersagen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dazu Weisheit schenkst und deinen Geist, der uns leitet. Amen. Noch eine kleine kurze Anmerkung. Wir haben es auch in den letzten Jahren immer so gehabt, wenn Fragen auftauchen, notieren Sie diese auf ein Zettelchen und legen Sie es mir her. Und ich werde dann gucken, wie und wann ich es beantworte, ob gleich oder am nächsten Tag, eventuell erst, wenn ich noch etwas Zeit bräuchte, mich damit zu beschäftigen, je nachdem. Überblick über die biblische David-Überlieferung, und zwar, wir begrenzen uns David im 1. und 2. Samuel-Buch und dann am Beginn des 1. Königbuches. Die letzte Einheit am Vormittag in diesem Kurs wird dann einen Ausblick geben, David in der weiteren biblischen Überlieferung. Es ist ja mit Samuel und Könige nicht abgeschlossen, sondern da gibt es ja auch noch einiges andere an Vorkommen David in der Bibel. Zunächst machen wir uns klar, wo wir mit David und den Davids Geschichten in der Bibel stehen, und zwar zeitlich. Da hat es uns die Bibel relativ leicht gemacht, nämlich etwa 1000 vor Christus. 1000 vor Christus. Man kann das Alte Testament bzw. die Zeit bis Jesus, es ist ja über das Alte Testament hinaus, relativ leicht zeitlich gliedern in 5 Blöcke. Da ist zunächst die Urgeschichte, die Frühgeschichte von der Schöpfung bis zu Abraham. Diese Zeit geht bis rund 2000. Und das sind nur ungefähre Zahlen. Wir können in dieser Zeitspanne nur sehr grob Zahlen angeben. Also Abraham rund 2000 vor Christus. Mose, je nachdem, wann man ihn datiert, da streiten ja die Gelehrten über die Früh- oder Spätdatierung, zwischen 15 oder 1450 und 1250. Mir würde 1500 besser gefallen, das könnte man sich dann sehr gut merken, immer mit 500er Schritten, nicht 2000, 1500. Aber wie gesagt, das ist nicht so eindeutig. Und dann Mose rund, David rund 1000 vor Christus und das Ende der staatlichen Selbstständigkeit, Souveränität des Südreiches Juda 586 vor Christus. Wir haben dann die Väterzeit, Abraham, der Entstehung Israels bis Mose. Dann haben wir den Auszug aus Ägypten, die Gesetzgebung, die Landnahme und das Leben im Land ohne staatliche Form, sondern in einem Stämmeverbund, ohne König, die sogenannte Richterzeit. Und dann haben wir die Königszeit, beginnend mit dem ersten König Saul, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, etwa einige Jahre vor 1000 vor Christus bis, wie gesagt, 586 vor Christus. Und dann haben wir die Zeit bis Jesus. Wiederum hat Israel keinen König, ist kein selbstständiger Staat. Und das hat sich dann fortgesetzt bis in die Gegenwart, bis 1948. So kann man das Alte Testament zeitlich relativ geschickt gliedern. Nun, wir stehen mit David, Saul, David, Samuel an einer wichtigen Wende innerhalb der Geschichte Israels. Nämlich jenem Übergang von der Stämmeform der Richterzeit zum Königtum. Und das ist kein unwichtiger Einschnitt. Ich möchte aber gleich sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man darf sich nicht täuschen lassen, es ist für die Gesamtzeit Israels eine kurze Zeit. Nämlich etwas vor 1000 bis 586. Es sind keine 500 Jahre. In einer mehrere tausendjährigen Geschichte keine 500 Jahre. Wir bekommen aber aus der Bibel den Eindruck, aus dem Alten Testament, beziehungsweise ich habe immer den Eindruck, das ist so das Normale. Und das rührt daher, weil die meisten alttestamentlichen Bücher gerade aus dieser Zeit sind. Samuel, Könige, Chronik, der größte Teil des Chronikbuches, die meisten Schriftpropheten, viele Psalmen, die Weisheitsliteratur, all das gehört in diese Zeit. Und so entsteht der Eindruck, diese Zeit sei eigentlich das Normale, die Königszeit Israels sei das Normale. Dem ist aber nicht so, es war nur eine relativ kurze Zeit. Dass Israel ohne staatliche Form, ohne König, viele Jahrhunderte sogar zerstreut in der Diaspora, trotzdem überlebt hat, ist ein Wunder Gottes. Mit David, wie gesagt, stehen wir am Beginn dieser wichtigen Zeit für Israel, für das Alte Testament, Übergang von der Richterzeit zum Königtum. Und nun möchte ich für diese Zeit zwei wichtige Charakteristika nennen. Der Übergang von der Richterzeit zur Königszeit hat eine ganz entscheidende Auswirkung, nämlich weil das Königtum nicht nach Gottes Willen war, ursprünglich, passiert mit den Königen etwas ganz Besonderes, nämlich, dass Gott in der Regel sich nicht den Königen offenbart. Sprich, direkt mit den Königen spricht. Vor der Königszeit haben wir die Tatsache, dass die führenden Personen Israels durch eine direkte Berufung von Gott berufen wurden. Dass sich Gott gleichsam in direkter Weise den Führern des Volkes offenbarte. Mose hat Israel geführt. Und Gott sprach zu Mose. Die Richter haben die Könige geführt, wie auch immer, da gab es ja Unterschiede. Und Gott hat die Richter direkt berufen. Samuel ist der letzte Repräsentant dieser Zeit. Samuel ist der letzte Richter. Direkt von Gott berufen. Sie kennen die Geschichte 1. Samuel 3. Nun treten die Propheten in diese Rolle. Gott redet durch die Propheten. Und zwar, wenn wir in die frühe Königszeit hineinschauen, vorrangig zu den Königen. Wir haben immer das Bild von den Propheten, das sind die großen Volksredner. In der frühen Zeit, in der frühen Königszeit, gerade die Zeit Davids, begegnen uns die Propheten nicht als die großen Volksredner, sondern als direktes Gegenüber zu den Königen. Und man kann eigentlich, das wäre mal ganz interessant, fast für alle Propheten, auch dann für die Schriftpropheten, eine Zusammenstellung machen, und wir würden dann erkennen, dass eigentlich dieses Gegenüber König-Prophet sich durch die ganze Königszeit hindurchzieht. Das Führungsamt und das Amt, das prophetische Amt, das Amt, das Gottes Wort hat durch direkte Offenbarung, tritt mit der Königszeit auseinander. Und das ist ganz entscheidend für die ganze Zeit der Könige. Wie gesagt, es gibt natürlich immer Ausnahmen, einzelne Ereignisse, wo das dann auch außer Kraft gesetzt ist, aber im Großen und Ganzen gilt diese Regelung. Man kann sich's deutlich machen an Folgendem: Die Könige werden alle nicht mehr direkt berufen. Saul wird nicht direkt berufen, David wird nicht direkt berufen, Salomo wird nicht direkt berufen, und so könnte man weitermachen. Die Berufung geschieht durch Propheten. Und das markiert gleich zu Beginn dieser Zeit ganz stark die Person Samuel. Zweites Beispiel, Prophet Nathan. Nathan tritt nicht ein einziges Mal auf in einer Rolle, wo er zum Volk spricht. Es könnte sehr gut sein, dass er das auch getan hat. Aber in der biblischen Überlieferung begegnet er ausschließlich als Gegenüber zu David, nicht als ein feindliches Gegenüber bei David, sondern als einer, der David begleitet hat mit dem göttlichen Wort. Das ist eine entscheidende Sache für diese Zeit. Speziell zur Zeit Davids. Unter David hat Israel nach dem biblischen Bericht und wie man es bis vor kurzem weithin angenommen hat, die größte Ausdehnung. Unter David wurde wirklich Israel zu einem mächtigen Reich. Ich möchte es einfach kurz zeigen. Wir werden es uns in der Pause noch überlegen, wie wir diese Leinwand noch besser platzieren. Wie weit können Sie da sehen? Geht es bis hinten? Sie haben gute Augen. Aber wir werden noch etwas verrücken, dass ich nicht davor stehe. Das ist das Großreich Davids, wirklich vom Bach Ägypten, von Eilat bis oben in den syrischen Bereich, bis in das Zweistromland. Und in dieser Karte aus einem Bibelatlas sind dann die unterschiedlichen Abhängigkeiten von David auch unterschiedlich gestaltet. Man muss sich einfach vorstellen, je weiter die Gebiete weg waren vom Zentrum, also von Israel, von Juda, von Jerusalem, umso geringer war die Anbindung, umso weniger mussten sie vielleicht auch bezahlen. Da gab es natürlich Unterschiede der Abhängigkeit. Aber David hat hier ein Großreich aufgerichtet. Unter menschlichen Gesichtspunkten, politischen Gesichtspunkten, wurde dieses Großreich David begünstigt von zwei Faktoren, nämlich einer politischen Schwäche der Staaten des Zweistromlandes und einer Schwäche Ägyptens. Und der andere Faktor war die Genialität Davids als Stratege. Wie gesagt, menschlich gesehen kommen diese Faktoren zusammen Von Gott her gesehen hat er die Dinge so gelenkt, dass in dieser Zeit dieses Reich entstehen konnte. Nun möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht geben, also einen kleinen bibelkundlichen Überblick über 1. Samuel 16 bis 1. Könige 2. Da gibt es gleich nochmal eine Folie. Wie weit können Sie lesen? Wer kann nicht mehr lesen? Da wird es kritisch da hinten. Aber die kann ich nicht größer machen. Das muss alles auf eine Seite drauf. Da ist nichts zu machen. Also ich werde ja auch etwas dazu sagen. Die David-Überlieferung gliedert sich, das wäre wenigstens mein Vorschlag, in drei Teile. Der erste Teil, die Berufung Davids und die Verfolgung durch Saul. 1. Samuel 16 bis 31. Ich habe diesen Teil jetzt nicht mehr größer untergliedert. Da könnte man natürlich die einzelnen Ereignisse aufzählen. Dann könnten Sie gar nichts mehr lesen. Dann wäre es viel zu klein. Nicht? Das könnte man in einem gesonderten Teil tun. Wir kommen ja auf Teile darauf zurück. Es ist allerdings bibelkundlich ja weithin klar, was in dieser Zeit passiert. Die Berufung Davids und parallel der Abstieg Sauls. Sie haben ja diesen Bericht in 1. Samuel 16, dieses erschütternde Wort, vielleicht können wir es doch gleich aufschlagen, 1. Samuel 16. Vers 13. Diesen Text werden wir dann morgen noch ausführlicher besprechen, die Berufung Davids. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und dann geht es gleich weiter, der Geist des Herrn aber wich von Saul. Und jetzt ist das natürlich, das ist der Stoff, aus dem die Filme sind. Nicht? Das ist sowas spannend, dass unter dieser Überschrift, da ist ein Junger gesalbt jetzt als Nachfolger und auf dem ist Gottes Geist und da ist der Saul und von dem weicht Gottes Geist und der Saul möchte natürlich sein Königtum auch nicht aufgeben. Wer gibt schon gerne ein Leitungsamt ab? Und wie wird das werden? Ungeheuer spannend und jetzt ist natürlich interessant, dass das die Bibel so ausführlich erzählt. Kapitel 16 bis 31 steht unter dieser Überschrift, unter dieser Frage, wie geht's denn aus mit den beiden, mit David und mit Saul? Wird sehr ausführlich geschildert. Zunächst ist das Verhältnis noch relativ harmonisch. David ist ein guter Krieger Sauls. David ist Sauls Musiktherapeut. David bekommt eine Tochter Sauls zur Frau. David wird der Freund von Jonathan, ein ganz enger Freund. Ganz positiv, alles ganz positiv. Und dann geht Stück für Stück bergab. Dieses Verhältnis. Es geht Stück für Stück bergab mit Saul. Er verfolgt David. Die Freunde müssen sich trennen. Es endet dann diese Geschichte ja ganz tragisch, dass Gott nicht mehr mit Saul redet. Das lesen wir in 1. Samuel 28, dieses tragische Kapitel. Gott redet auf keine Weise mehr mit Saul. Und dann geht er zur Totenbeschwörerin nach Endor, weil Gott nicht mehr mit ihm redet. Eine pure Verzweiflung. Bis dahin, dass dann Saul im Krieg stirbt, beziehungsweise sich selber ins Schwert stürzt. Und das wird so ausführlich erzählt, und das stellt sich natürlich für uns modernen, aufgeklärten Westeuropäer, Deutsche, die Frage, hätten wir das nicht auch in einem Kapitel tun können? Ist denn das so wichtig? Ist interessant, dass die Bibel es so ausführlich erzählt. Ein Drittel der Davids Überlieferung beschäftigt sich nur mit diesem Thema, wie, und jetzt sage ich gleich den Sinn, wie David erhalten wird und wie Gott seine Verheißung, seine Zusage, seine Erwählung durchbringt gegen allen äußeren Augenschein. Das sehe ich als das eigentliche Gesamtthema dieser Kapitel. Jede einzelne Geschichte hat natürlich noch einmal ihre eigene Bedeutung, aber das Grundthema dieser langen, ausführlichen Kapitel ist: Wird David König gegen den Widerstand Sauls? David, der die deutlich schlechteren Möglichkeiten hat, wird er König? Und die Antwort lautet am Schluss: Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung. Gott hält sich an sein Wort. Gott steht zu seinem Wort. Das ist das Entscheidende. Und das wird in diesen Kapiteln deutlich. Der zweite Teil. Davids Königtum. Es ist interessant, dass die Schilderung von Davids Königtum, seine politischen Maßnahmen und so weiter, nicht ausführlicher ist als die Frage, wird David überhaupt König? Da könnten wir jetzt sagen, 40 Jahre Königtum, da könnten wir doch ein bisschen mehr schreiben. 10 Kapitel. Und dann am Schluss vom 1. Samuelbuch die Zusammenfassung. Ich habe diese Kapitel hier hinzugenommen, denn im dritten Teil steht dann die Frage im Mittelpunkt, wie geht es denn mit Davids Söhnen? Und das ist die Frage, wer wird sein Nachfolger? Also zweiter Teil, Davids Königtum, 2. Samuel 1 bis 10 und 21 bis 24. Nach dem Tod Sauls wird David zunächst König über Juda. Und hier begegnen wir jetzt noch einmal einer ganz entscheidenden Sache für das Alte Testament, für das Verständnis der Königszeit. Auch wenn ich davon ausgehe, dass das hier weithin bekannt ist, muss ich es trotzdem noch einmal sagen. Es ist interessant, dass schon die frühe Königszeit zeigt, dass das gesamte Israel doch auch ein wenig gegliedert war. Eine Karte von ganz Israel, und zwar eine Karte, die zeigt, wie Israel in der Richterzeit etwa besiedelt war von den israelitischen Stämmen. Und Sie merken natürlich deutlich den Unterschied dann zum Großreich David. Da wurden alle Lücken geschlossen. Aber wir haben auch geografisch, wenn wir Israel betrachten, das Land Israel, eine doppelte Dreiteilung. Und die ist nicht unwichtig für das Verständnis der Geschichte. Eine doppelte Dreiteilung, nämlich
zunächst den Norden bis zur Jezreel-Ebene. Die Jezreel-Ebene ist eine Zäsur innerhalb der Geografie Israels. Hier ist fruchtbare Ebene. Und diese Jezreel-Ebene konnte Israel zunächst nicht einnehmen. Und das können Sie nachlesen im Buch der Richter in den ersten Kapiteln im sogenannten negativen Städteverzeichnis. Da lesen wir ja, was Israel nicht einnehmen konnte. Die Forschung, die Geschichte Israels spricht hier von einem nördlichen Städtequerriegel. Interessant für dieses Gebiet. Nördlich sind die kleinen Stämme, könnte man sagen. Zebulon, Issachar, Naphtali, Aser, Dan. Ein relativ uneinheitliches Gebiet. Dieses Gebiet, dieses nördliche Gebiet Israels, dieses nördliche Drittel, war auch in den großen Kriegen das am schlimmsten heimgesuchteste Gebiet. Denn, auch das ist nicht unwichtig, mitten durch dieses Gebiet führte die damalige A8. Die A8 ist ja die wichtigste Straße Deutschlands, wie wir wissen, und verbindet Stuttgart mit München, den beiden wichtigsten Städten Deutschlands. Die A8 war damals die sogenannte Via Maris. Die Via Maris hat das Zweistromland mit Ägypten verbunden. Via Maris heißt eigentlich Straße am Meer, aber das ging ja nicht immer. Die Via Maris führte durch das Huletal am See Genezareth vorbei, ich zeige es hier, dann verstehen Sie mich auch noch durchs Mikrofon, ein bisschen Entfernung, am See Genezareth vorbei durch das Huletal, dann in die Jezreel-Ebene und an den südöstlichen Ausläufern des Karmelgebirges über diesen kleinen Pass bei Jokneam und dann ging es in die Küstenebene. Und dann ging es in der Küstenebene bis Ägypten. Und jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, wenn durch so ein kleines Land, das ist ja kein Riesenland, wenn durch das Huletal die großen Heere der Assyrer, der Babylonier und so weiter ziehen, was das für die Bevölkerung bedeutet. Und das hat vor allem dieses Gebiet immer wieder betroffen. Davon unterscheidet sich der mittlere Teil zwischen der Jezreel-Ebene und etwa der Höhe von Jerusalem, das sogenannte ephraimitische Bergland. Bergland, besiedelt von den zwei großen Stämmen Halbmanasse und Ephraim. Also in diesem großen Bereich. Nur zwei Stämme und da oben viele kleine. Man kann sagen, von der Bevölkerung her, von der Besiedlung her, von der Bevölkerung, wäre das eigentlich das Herz Israels gewesen. Auch von der wirtschaftlichen Potenz her. Ephraim, also ein ganz starker Stamm. Ich sagte, Bergland, haben wir jemand von der Schweiz hier? Das ist sehr gut, dann kann ich das sagen, was ich hier gerne sagen möchte. Und das ist jetzt militärpolitisch wichtig zu wissen. Die Berge will niemand. Ich sage immer, die Schweizer Berge will niemand. Die sind nur gut für den Tourismus, im Sommer und im Winter. Aber strategisch, was soll man damit? Und so zogen die Heere hier vorbei. Die waren in Mitleidenschaft gezogen, die Heere zogen hier vorbei. Und ein kleiner Auszug aus der Geschichte, der König Josia, Der letzte größte König Judas, der wieder versucht hat, ein Großreich Israel wie David aufzurichten, der saß ja auch auf dem Berg in Jerusalem. Und dann zog der ägyptische Pharao Necho vorbei, eben auf der A8. Und Josia wollte sich ihm in den Weg stellen. Und Necho sagte zu ihm, bleib doch da oben in Jerusalem. Ich tue dir nichts, mein Gegner ist der Assyrer, beziehungsweise nicht mehr der Assyrer, sondern die Babylonier. Und Josia hat es nicht getan, stellt sich dem Necho in der Jezreel-Ebene in den Weg und fällt in diesem Kampf. Nicht natürlich, der Josia hat auch gedacht, wenn der da hochzieht, gegen Babylonien kämpft und ihn besiegt und zurückkommt, dann weiß ich nicht, was er mit mir tut. Aber es ist interessant, also auch, das sind natürlich immer die Hintergründe für die Geschichte. Jetzt waren wir in diesem mittleren Bereich, Bergland, aber von der Gesamtsituation Israels wäre hier eigentlich die Kraft gewesen. Und diese Region, lesen Sie einmal Josua und Richter und verfolgen Sie die Gebietsnamen. Der Schwerpunkt der Josua und Richterzeit war hier, nicht im Süden. Silo, Bethel, Sichem, ganz alte israelitische Städte mit Tradition. Hier war das Herz. Das war der mittlere Neckarraum. Ja, der Neckar ist zu klein, der ist hier nicht eingetragen, aber Sie verstehen. Und dann haben wir den Süden, noch einmal interessant. Ich habe gesprochen vom nördlichen Städtequerriegel. In der Forschung spricht man auch von einem südlichen Städtequerriegel. Er ist nicht ganz so ausgeprägt, aber es ist dieses leichte Tal, das von der Küstenebene hochzieht nach Jerusalem. Und das wissen wir ja, auch Jerusalem gehörte in der Richterzeit nicht zu Israel. Jerusalem war selbstständiger Stadtstaat. Und auch dieses Tal hier runter zur Küstenebene, die Städte dort wurden nicht eingenommen. Israel war in der Richterzeit dreigeteilt, geografisch sowieso, aber auch durch die Städte, die nicht eingenommen werden konnten, in dieses nördliche Gebiet der kleinen Stämme, in das mittlere Gebiet, das ephraimitische Bergland, und in das südliche Gebiet, nämlich das Stämmegebiet Juda, auch hügeliges Land. Wenn wir schon bei der Geschichte sind, gleich noch etwas dazu. Das hat nun nichts mit David zu tun, sondern mit der weiteren Geschichte. Man könnte die Königszeit großpolitisch untergliedern in drei Phasen. Sie merken, die Dreizahl ist einfach was ganz Ideales. Drei große Phasen. Wir haben die Phase unter David und Salomo. Israel als Großreich. Wirklich eine politische Macht in jener Region. Schwächephase Ägyptens und der Staaten im Zweistromland. Oder auch Syrien natürlich, dieses mächtige Syrien, große syrische Gebiet. Das ist die Phase 1. Nach Salomo, etwa 930 vor Christus, wie immer man diese Zeit datieren möchte, nach Salomo kommt es zu einer Trennung von Israel und Juda. Und damit wird natürlich auch dieser Staat empfindlich geschwächt. Und nun ist diese Zeit etwa 930 bis 750, was Israel anbetrifft, geprägt, die Region, von vielen kleinen, etwa gleich starken Staaten, natürlich mit Schwankungen. Wieder ein Beispiel, das ist Europa. Israel, Juda, Ammon, Edom, Moab, Philisterstädte, syrische Staaten, Tyrus, Sidon. Einmal sind die stärker und dann sind die anderen schwächer und es gibt dann hin und her und die erobern die und dann wieder zurück und dann wieder Europa. Deutschland, England, Frankreich, dum, 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 dum. Das gibt natürlich auch eine Balance, im Grunde auch eine Balance. Man erobert immer hin und her. Mit 750 kommt die große Wende für diese Region, beziehungsweise die Wende kommt schon früher, aber Israel betrifft es etwa ab 750. Jetzt erstarken die Reiche im Zweistromland im Norden. Jetzt gibt es Amerika. Und gegen diese Reiche sind diese ganzen Kleinstaaten hier, die wurden überrollt von den Assyrern und von den Babyloniern. Und das ist dann die letzte Phase der Königszeit, die Zeit, in der Israel und Juda seine selbstständige staatliche Souveränität verliert durch militärische Macht, Heere, Offensive, wie es die Welt bisher noch nicht erlebt hatte. Und das waren dann zunächst die Assyrer, 732 bis 722, die zunächst das nördliche Israel eingenommen haben. Und jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, 722, ab 722 verlief die Grenze des Assyrischen Reiches 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Bis hierher ging Assyrien. Das alles war Assyrien. Und das bisschen war Juda. Da hätte ich auch der Herzzitterer gekriegt, wenn ich König von Jerusalem gewesen wäre. Nicht? Eine Situation vergleichbar Deutschland an der Grenze zum Ostblock. Deutschland an der Grenze zum Ostblock. Juda als Grenzland zu Assyrien. Schauen Sie es mal an auf einer Landkarte und vergleichen Sie das größenmäßig. Ungeheuer. Und das Ganze hat sich dann noch einmal wiederholt, 100 Jahre später unter der babylonischen Herrschaft, als dann auch Juda eingenommen wurde von den Babyloniern mit einer für die damalszeit ungeheuren Machtentfaltung. Und jetzt weiß ich, dass manche auch Amos unterrichten, deshalb noch ein Kurzexkurs zu Amos. Amos wirkte in der letzten Blütezeit Israels. Der König war Jerobeam II. Und in diese letzte Blütezeit war ermöglicht, weil Assyrien schon erstarkte und Druck ausübte auf die Syrer. Die Syrer hatten vorher Israel bedrängt. Jetzt gab es Druck der Assyrer auf die Syrer. Dann hatten die Syrer keine Kraft mehr gegen Israel. Dann konnte Israel noch einmal unter Jerobeam II. Zurückdrücken, zurückerobern. Und das hat Israel erlebt als letzte Blütezeit, war aber nur eine Scheinblüte, denn der Vormarsch der Babylonier ging weiter. Und es ist hochinteressant, dass eben der Amos in diese Scheinblüte hinein sagt, das Ende kommt. Lasst euch nicht täuschen von dem, was gerade augenfällig ist und wie gut es euch geht. So, warum habe ich jetzt dies alles erzählt? Erstens mal, um die gesamte Königszeit zu verstehen. Zweitens, um zu verstehen, Israel war geografisch, war im Verbund der Stämme nicht so geschlossen, sondern es gab schon immer etwas diese Dreiteilung, unter anderem, weil es hier Unterbrechungen gab. Und das hat sich jetzt auch ausgewirkt auf das Miteinander der Stämme. Nach dem Tod Sauls machte Juda David zum König über Juda. Und wer war da oben König? ein Saulsohn mit dem Namen Ish-Boschet. Und damit haben wir schon unmittelbar nach Sauls Tod zum ersten Mal im Königreich Israel diese Trennung, die es dann 73 Jahre später wieder gibt. Und da wurde dann die Trennung nie mehr aufgehoben in der Zeit des Alten Testaments. Wir merken also, diese Struktur hatte durchaus eine tiefere Bedeutung für die weitere Geschichte von Israel und Juda. David, 7 Jahre König, nur über Juda. Wir kommen am Freitag noch einmal darauf zurück. Es gab dann ein Hin und Her zwischen Juda und Israel. Und wir merken schon auch, das Verhältnis war nicht immer so brüderlich. Die haben auch gegeneinander gekämpft in dieser Zeit. Als dann Ish-Boschet gestorben war nach den ersten 7 Jahren Davids, kamen die Männer von Israel und sagten zu David, werde du unser König. Und dann kommt es wieder zu dem einheitlichen Königreich Israel für die nächsten 33 Jahre Davids. Wie gesagt, wir kommen darauf am Freitag noch einmal zurück. Da haben wir ja die Einheit, David wird König. Was ist nun in diesem zweiten Teil, wie gesagt, in der Rinde, wo wir sind, nach einem langen Exkurs wieder zurück zu unserer Übersicht? Was ist jetzt im Blick auf das Königtum Davids wichtig? Ich möchte nicht all die Einzelheiten erzählen. Es wird berichtet von David Kriegszügen. David besiegt vor allem die Philister, die Stammfeinde. Es wird berichtet vom Aufbau eines Staatsapparats. Ein Staat braucht ja eine gewisse Infrastruktur, eine gewisse Ordnung. Es wird zum ersten Mal berichtet von Davids Ministern und so weiter. Ich möchte hervorheben 3 Kapitel, die in der Mitte stehen. In diesen 3 Kapiteln sehe ich die eigentliche Mitte der David-Überlieferung. Auch wenn man es aufzeichnen würde, stehen diese 3 Kapitel etwa in der Mitte. Nämlich die Kapitel 5 bis 7. 2. Samuel 5, David erobert Jerusalem. Hat natürlich für die weitere Geschichte die Bedeutung Jerusalems, da braucht man keinen Satz dazu sagen. Nun, was war aber das Geniale dieser Maßnahme? David hat zuvor in Hebron regiert. Das ist zu weit im Süden, mitten in Juda. Als David König von ganz Israel war, bestand natürlich die Gefahr, dass die nördlichen Gebiete immer sagten, ja, der ist ja in Juda und die werden bevorzugt. Übrigens hat David auch gelegentlich gemacht, was die Nordstämme immer aufgeregt hat. Nicht also Hebron, das wäre wie wenn München die Hauptstadt von Deutschland wäre. Das wäre einfach etwas schwierig. Und jetzt hat David einen genialen Zug gemacht, er ließ Jerusalem erobern. Nun kann man sagen, Jerusalem liegt ja auch noch relativ weit im Süden, das ist richtig. Aber Jerusalem hatte andere Vorteile. Jerusalem war bisher nicht eingenommen worden. Jerusalem war neutral. Weder die Judäer noch die Angehörigen der nördlichen Stämme konnten sagen, David, jetzt bist du aber parteiisch. Sondern Jerusalem war gleichsam auf neutralem Gebiet und eben an der Grenze zwischen Juda und Ephraim. An einer Nahtstelle, ganz gewiss noch relativ weit im Süden, aber doch neutrales Gebiet und an der Nahtstelle. Mit diesem Schachzug hat David versucht, eben nicht als parteiisch zu gelten, als einer, der einen Stamm bevorzugt. Dass diese Stadt dann von so großer Bedeutung wurde, das konnte man damals noch nicht absehen. Aber hier hat Gott Geschichte geschrieben und schreibt sie bis heute. Das zweite, Kapitel 6, die Überführung der Bundeslade. Es bleibt nicht bei der Eroberung einer Stadt, sondern David holt die Bundeslade sofort nach Jerusalem und möchte damit anzeigen, dass diese Stadt auch geistlich der Mittelpunkt Israels ist und dass der Gott Israels der eigentliche König Israels ist. Ein ganz wichtiges Zeichen, das er als König gesetzt hat. Ich darf es in einem Nebensatz einfach sagen, die Verantwortlichen setzen auch immer religiöse Zeichen, Glaubenszeichen. Und wenn sie keine Zeichen setzen, dann sind dies auch Zeichen. Es ist immer auch eine Frage, nicht wie Regierende, wie Verantwortliche, wie Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, vom Glauben reden oder schweigen, zur Religion stehen und dies zeigen oder nicht zeigen. Das dritte wichtige Kapitel, 2. Samuel 7, die sogenannte Nathan-Verheißung. David wollte nicht nur die Lade überführen, sondern er wollte auch gleich noch ein Haus dazu bauen, einen Tempel. Und Nathan hat zunächst zugestimmt und dann wird ihm eine Offenbarung Gottes und er kommt wieder zu David und sagt, nein, du sollst keinen Tempel für mich bauen, kein Haus, sondern ich will dir ein Haus bauen. Und es wird dann David die Verheißung gegeben, dass sein Königtum ohne Ende sein wird. Wirkungsgeschichtlich, geistlich, von Gott her, haben wir hier eine der weitragendsten Verheißungen des Alten Testaments und der Bibel überhaupt. Die Zusage eines ewigen, eines ewig bestehenden Königtums an David. Da könnte man manches drüber sagen. Ich möchte es auf zwei Dinge begrenzen. Das erste, machen wir uns deutlich, noch einmal deutlich, Gott wollte ursprünglich und eigentlich kein Königtum für Israel. Nachdem er aber der Bitte Israels nachgegeben hat und Israel einen König bekam, sagte Gott nicht, Zwischenphase und dann geht es wieder zurück, sondern er knüpft an dieser neuen Situation an und gibt relativ früh sogar eine Verheißung eines nicht mehr endenden Königtums und zwar aus dem Hause David. Gleich ein Vorgriff für morgen, das hat mit Führung zu tun. Wir lernen in der Bibel, wenn Entscheidungen gefallen sind, wenn Dinge passiert sind, kann Geschichte nur weitergehen unter Berücksichtigung dessen, was geschehen ist. Veränderungen sind möglich, aber man kann das Rad der Zeit und der Geschichte nie zurückdrehen. Nie zurück. Das Rad der Geschichte läuft nur in eine Richtung. Und da knüpft dann Gott an das an, was geschehen ist und gibt für diese neue Situation eine Verheißung und das heißt letztendlich, er macht dann doch das Beste draus. Nein, das Gute, nein, das sehr Gute. Und diese Nathans Verheißung ist natürlich dann im Verhältnis Altes Testament, Neues Testament eine Schlüsselstelle, weil eben der Messias, Jesus Christus, ein Nachkomme Davids ist und so
2. Samuel 7 seine Erfüllung findet. Die Könige insgesamt waren nicht die große Lösung für Israel. Und damit hat sich bestätigt, dass Gott in seinem ursprünglichen Willen recht hatte. Die Könige haben auch zu einem großen Teil versagt, wie das unter uns Menschen so üblich ist. Die Könige waren nicht die Rettung Israels. Und das hat Israel dazu geholfen, keine falsche Königsideologie zu installieren, sondern das war die biblische Linie: die Könige sind Menschen und keine Götter. Weil die Könige Menschen sind, unterstehen sie der Kritik durch das göttliche Wort, das weitergegeben wird durch den Mund der Propheten. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass wir das von Anfang an lesen können im Alten Testament. Saul hat versagt, wurde abgesetzt. David hat gesündigt, wurde nicht abgesetzt, weil er Buße getan hat. Salomo hat versagt, indem er die Götter seiner Frauen verehrte. Die Könige Israels sind keine Götter, sondern Menschen. Und überall, wo Menschen, ob Regierende, Könige oder andere Menschen als Götter verehrt werden, ist das von der Bibel her gesehen falsch. Die Könige Israels sind anders bewertet worden wie die römischen Kaiser und viele andere Führende in der Geschichte. Auch das ist eine wichtige Sache. Es gibt ja solchen Menschenkult auf allen Ebenen, dem muss man widerstehen, nur einer ist Gott. Die abschließenden Berichte zu Davids Königtum einfach mal durchblättern, wird man sehen. Entscheidend ist das letzte Kapitel, dort findet David den künftigen Bauplatz für den Tempel. Ich sage noch ganz kurz etwas zum dritten Teil, deutlich kürzer. Es ist interessant, der dritte Teil entspricht in etwa dem ersten Teil. Im ersten Teil ging es darum, wie David bewahrt wird, wie Saul ihn nicht töten kann, trotz intensivster Verfolgung, wie Gott seiner Verheißung treu bleibt. Im dritten Teil geht es nicht um Davids Königreich, sondern um Davids Familie. Nach der großen Außenperspektive im zweiten Teil kommt jetzt die Innenperspektive. Dieser Teil beginnt mit Davids Schuld an Bathseba und Uria, Ehebruch und Mord. Und dieses Doppelkapitel steht nicht ohne Grund am Beginn dieses Teiles. David hat gesündigt, David tut Buße, und weil David Buße tun, wird er als König nicht abgesetzt. Aber die Sünde hat trotzdem Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sehen wir im Anschluss. Es ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, dass wir das buchstabieren. Das ist manchmal in der Seelsorge gar nicht so einfach, wenn es um persönliche Betroffenheit geht. Sünde wird vergeben, wenn sie bekannt wird. Aber die Auswirkungen der Sünde werden nicht in jedem Fall rückgängig gemacht. Jetzt sind wir wieder bei der Wirklichkeit von Geschichte. Und das sollten wir ganz ernst nehmen. Auch im persönlichen Bereich wird das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht.
Und ich bin sogar überzeugt, deshalb warnt die Bibel so eindrücklich und so häufig vor der Sünde, weil die Sünde Auswirkungen hat. Sünde ist eine Tat in der Geschichte, die weitere Geschichte schafft. Und jetzt bei der Sünde im Negativen. Und so wird David die Sünde vergeben, aber die Auswirkungen bleiben. Und die Auswirkungen hat er in seiner Familie, bei seinen Söhnen. David, der geniale König nach außen, David, der Vater ohne Vollmacht nach innen, als Auswirkung der Sünde. Und jetzt geht's los, nicht? Die Frage ist ja immer, wer wird Nachfolger? Der Älteste, Amnon, wird getötet von Absalom. Dann macht Absalom seinen Aufstand und er wird wieder getötet. Und so geht es weiter. Bis 1. Könige 1 und 2, wer wird König, Salomo oder Adonia? Die Frage wird unter Einschaltung von Nathan entschieden zugunsten von Salomo. Warum werden diese Geschichten wieder so ausführlich erzählt? Zum einen zeigt uns die Bibel, wie sich Sünde auswirkt. Und zum anderen ist natürlich die Frage, geht die Verheißung in Erfüllung? Geht die Verheißung Gottes in Erfüllung? Gibt es einen Nachkommen Davids, der König wird? Klären sich die Verhältnisse nach der Verheißung? Wir kennen die Geschichte, für uns ist das alles klar. Wenn man drinsteckt, direkt in der Geschichte, das wissen Sie aus Ihrem Leben, dann ist häufig gar nicht so arg klar. Bei diesem Durcheinander, das da war, ein König so nach dem anderen stirbt und dann gab es noch andere Wirren und Aufstände. Und Gott bleibt seiner Verheißung treu und Salomo wird König. Soweit ein Überblick. Ich habe nicht alle einzelnen Texte genannt, das wäre im Grunde eine Aufzählung. Nehmen Sie Ihre Bibel in die Hand, schlagen Sie die Kapitel durch und dann sehen Sie auch die einzelnen Teile. Es ging mir darum, die grobe Gliederung, die wichtigen Kapitel und auch ein wenig einen Überblick über das Land Israel, das ist nicht unwichtig für die Geschichte, und die großpolitische Lage. Jetzt gibt es kein Päuschen, sondern eine Pause. Und wenn ich das richtig gehört habe, 25 Minuten. Das wäre dann genau bis 10.30 Uhr.